Guten Morgen zusammen. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen zu früh dran. In der alten Gemeinde habe ich immer darauf bestanden, dass ich direkt zu Beginn des Gottesdienstes predige. Ansonsten sitzt man auf heißen Kohlen und wartet darauf, dass man endlich drankommt. Und ja, also gab es für mich immer eine Ausnahmeregelung, ein Lied zu Beginn des Gottesdienstes und dann predigt Ingo. So, ja, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich bin froh um jeden, der diese Wahrheit für sich in Anspruch genommen hat, der von ganzem Herzen bezeugen kann, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz gestorben ist, damit er nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Meines Erachtens nach ist Johannes 3, Vers 16 die Kernaussage der Bibel. Und ich habe in den letzten Monaten verschiedene Leute gefragt, was für sie so die Kernaussage der Bibel ist. Und verschiedene Leute aus verschiedenen Gemeinden, da kriegt man natürlich auch verschiedene Antworten. Einer hatte gesagt, ja, die Kernaussage der Bibel ist, dass Gott alle Menschen gemacht hat. Ja, Gott hat alle Menschen gemacht, aber dafür hätte man vielleicht nicht so ein dickes Buch schreiben müssen. Eine andere Antwort bekommt man sehr oft. Gott liebt alle Menschen. Ja, das stimmt absolut, Gott liebt alle Menschen. Und dann bohre ich immer nach, ja, worin zeigt sich denn, dass Gott alle Menschen liebt? Und auch dann kriegt man wieder verschiedene Antworten. Sehr oft hört man, ja, weil Gott will, dass es mir gut geht. Oder Gott liebt mich, weil er schenkt mir alles, was ich will. Ich habe vor kurzem so ein Gespräch mit einem Kölner gehabt, der war in meiner alten Gemeinde. Der meinte, Ingo, guck mal, wie sehr Gott mich liebt. Ich bin Mitte 50, ich muss nicht arbeiten gehen, ich lebe von Hartz IV und Gott schenkt mir trotzdem alles, was ich will. Ich will jetzt, und dann war das Beste, ich will jetzt auch so einen neuen Laptop haben, aber nicht so einen ganz normalen, so einen mit Touchfunktion, da kann man direkt auf dem Bildschirm was antippen. Ingo, Gott liebt mich so sehr, meinte er, wird mir diesen Laptop schon schenken. Und alle, die so einen hochmodernen Laptop für 800 Euro nicht haben, liebt Gott ihn nicht so sehr, oder was? Nicht, dass Gott dir nicht so ein Ding vom Himmel runterfallen lassen könnte, aber was ist, wenn dir jetzt jemand seinen alten Laptop schenkt, der diese Touchfunktion nicht hat? Nimmst du das dann als Zeichen dafür, dass Gott dich jetzt nicht so sehr liebt? Oder nimmst du den Laptop dann doch dankend und demütig als Geschenk Gottes an? Beziehungsweise, ich bin mir auch sicher, dass Gott dich liebt, auch ohne einen neuen Laptop. Du brauchst gar keinen Laptop haben und Gott liebt dich trotzdem. Naja, worin zeigt sich Gottes Liebe? Andere Leute sagen sehr oft, Gott liebt mich, denn er hat mich gesund gemacht. Und das finde ich wunderschön, dass Gott dich gesund gemacht hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir krank werden, sollen wir dafür beten, dass wir gesund werden. Und ich glaube absolut daran, gar keine Frage, dass Gott alles heilen kann. Kein Problem für ihn. Und wenn er uns heilt, sollen wir ihm dankbar dafür sein, dass er uns geheilt hat. Aber manchmal sagt Gott Nein. Und auch das müssen wir demütig annehmen. Wie viele wirklich bibeltreue Christen sind in jungen Jahren an schweren Krankheiten gestorben? Hat Gott sie nicht geliebt? Und wir lesen auch in der Bibel, wie viele Männer Gottes gelitten haben, sogar um ihres Glaubens willen. Johannes der Täufer enthauptet, Stephanus gesteinigt, Paulus gesteinigt, gut, er hat es überlebt. Jesus selbst verraten, bespuckt, gekreuzigt. Hat Gott ihn nicht geliebt? Und wie Gott sie geliebt hat? Wie sehr hat Gott seinen Sohn geliebt? Jeder kennt Markus 1,11. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und trotzdem hat Jesus so viel Leid erfahren müssen. Also worin zeigt sich dann Gottes Liebe zu uns Menschen? Wovon machen wir den Beweis seiner Liebe zu uns abhängig? Dass wir immer alles haben, was wir wollen? Gesundheit, Reichtum, ein Partner, Laptop mit Touchfunktion. Was ist Grundlage unseres Glaubens? Auf welchem Fundament steht unser Glaube? Worauf haben wir gebaut? Wie erkennen wir, dass Gott uns liebt? Was ist die gute Nachricht? Was ist das Evangelium, das wir verkündigen sollen? Also ich lebe ja seit 2005, glaube ich, in Köln. Und bin auch von Anfang an in eine Gemeinde dort gegangen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es so ein bisschen zu einer Verschiebung des Evangeliums gekommen ist. Früher hieß es immer ganz klar, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass, ich kürze ein bisschen ab, Jesus für uns gestorben ist, damit wir nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und jetzt heißt es ständig, kommt zu Jesus, er gibt euch, was ihr wollt und was ihr hören wollt. Man will ja schließlich nicht auch nur die letzten Besucher irgendwie in den Gemeinden verscheuchen. Und es wird versucht, die Leute mit wohlklingenden Worten wieder in die Kirchen zu locken. Das ist eben das sogenannte Wohlfühl- oder Wohlstandsevangelium. Ich habe mal eine Definition vom Wohlstandsevangelium rausgesucht. Das Wohlstandsevangelium ist die theologische Auffassung, Wohlstand, vor allem Geldvermögen und geschäftlicher wie persönlicher Erfolg, ich füge noch Gesundheit an, seien der sichtbare Beweis für Gottes Gunst. Und es ist mir unglaublich schwer gefallen, diese Predigt zu schreiben, weil meine Gedanken dazu überschlagen sich. Ich wusste kaum, wo ich anfangen soll zu schreiben. Ich habe ja wirklich viele Kontakte noch zu den Kölner Gemeinden und zu vielen Leuten in verschiedenen Gemeinden. Und ihr wisst ja, dass das alles vor jetzt knapp einem Jahr so ein bisschen in einer kleinen Katastrophe geendet hat. Beziehungsweise für mich war das eine große Katastrophe, als ich dann dort aus der Gemeinde raus war. Und dementsprechend hat auch der Verarbeitungsprozess so ein bisschen lange gedauert bei mir und läuft auch immer noch. Und ich denke immer darüber nach, wie konnte es so weit kommen, dass ich dort nicht mehr predigen konnte. Ich liebe die Kölner wirklich sehr. Ich liebe auch die Leute meiner alten Gemeinde, absolut. Und ich werde da auch so schnell nicht wegziehen. Gott hat mir da einen guten Job geschenkt. Gott hat mir da sehr viele Leute anvertraut. Da bin ich sehr dankbar für. Aber es tut mir unglaublich weh zu sehen, wie Jesu Tod ins Abseits gedrängt wird, in den Gemeinden, auch wenn diese Gemeinden das niemals zugeben würden, wie sehr die Gottesdienste auf den Menschen ausgerichtet sind und nicht mehr auf Gott. Und warum kriegt man solche Probleme in vielen Gemeinden? Das mag jetzt hier vielleicht keiner glauben, aber wenn man Johannes 3,16 predigen will, dass der Mensch ohne Jesus verloren ist, wenn es hart auf hart kommt und du sagst vorne, dass es ein ewiges Verlorensein gibt, dann bist du aber schneller von der Kanzel, als du gucken kannst. Und es gibt so ein paar Verse, da kriegst du große Probleme. Dass der Mensch von Geburt an Sünder ist, Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Apostelgeschichte 3,19, da habe ich auch ganz große Probleme bekommen. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Aber es gilt, alle, die daran glauben, dass Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben ist, als er die Strafe trug, die eigentlich uns hätte treffen sollen. Sie werden nicht verloren gehen, sie werden ewiges Leben haben. Jesaja 53,5. Doch er, Jesus, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die gute Nachricht, das Evangelium, dass wir Errettung finden durch Jesus Christus, ist doch biblisch gesehen völlig klar. Ich werde jetzt im Laufe der Predigt immer wieder darauf eingehen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ich verstehe, dass die Welt das nicht glaubt. Verstehe ich. Dass die Welt uns dafür auslacht, verstehe ich auch irgendwie. Und dass die Welt uns noch mehr auslacht, wenn wir davon erzählen, dass Jesus auch noch ein zweites Mal wiederkommt, verstehe ich auch irgendwie. Letztens auf dem Weg zur Hirtenkonferenz, Kelly, Kevin, Christian, Patrick, ich, Michael saß im Auto und dann haben wir so zwei Anhalter mitgenommen. Und Peter, das war ziemlich gut von dir, so wie er ist. Die Anhalter wussten nichts von Christus und Peter, so wie er ist. Ja, wir sind Christen und wenn Jesus bald wiederkommt, dann werden hier aber so einige weggebeamt werden. Dann wird die Welt aber gucken. Ja, das war gut, aber die Gesichter der beiden hättet ihr mal sehen müssen. Die wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Also, aber gut, dass die beiden diese Wahrheit mal gehört haben. Eines Tages werden sie sich daran erinnern. Hoffentlich nicht zu spät. Also, dass die Welt unseren Glauben, ich sag mal, zumindest befremdlich finden. Ja, verstehe ich. Die haben diese Wahrheiten einfach noch nie gehört. Aber wieso, und das geht mir so durch den Kopf, wird man auch von, ich sag mal, scheinbaren Geschwistern oder Geschwistern so angefeindet? Das ist jetzt nicht in dieser Gemeinde passiert, eben da, wo ich herkomme. John MacArthur, der meinte, zu Beginn seines Predigerdienstes in den 70er Jahren, ich glaube, es waren die 70er Jahre, er hätte nie daran gedacht, dass die schlimmsten Anfeindungen aus den eigenen Reihen kommen würden. Und wir haben natürlich alle 10.000 Mal weniger Erfahrung als John MacArthur, aber das sind eben die Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Und ich habe mir dann in den letzten Monaten so sehr eine Gemeinde gewünscht, die festhält am Wort Gottes, die keine Kompromisse macht mit dem Wort Gottes und die ganz klar folgenden beiden Nachrichten verkündet. Erstens, ohne Jesus Christus ist der Mensch verloren. Und zweitens, durch Jesus Christus gibt es Rettung. Also ich werde in der Predigt jetzt immer wieder über das Evangelium sprechen, dass es durch Jesus Christus Errettung gibt und immer wieder auf den Kreuzestod Jesu hinweisen. 1. Korinther 1,23, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und gleichzeitig möchte ich darüber sprechen, warum das Evangelium in so vielen Gemeinden nämlich nicht mehr glasklar gepredigt wird. Warum von der traurigen Realität, dass der Mensch ohne Jesus verloren ist, aber über Buße und Umkehr und den Glauben an Jesu Opfertod am Kreuz ewiges Leben empfängt, warum von diesem Evangelium abgewichen wurde hin zu einem Evangelium, wo sich nicht mehr getraut wird, die Wahrheit zu verkündigen, sondern wo versucht wird, die Leute ausschließlich mit wohlklingenden Worten, die die Wahrheit aber niemals auf den Punkt bringen können, in die Gemeinden zu locken. Und jetzt noch ein Wort an die Jugendliche. Viele sind ja hier im behüteten Overath auch aufgewachsen. Also für mich von außen sieht das so aus wie das behütete Overath. Und viele von euch werden bald in die große, weite Welt ziehen. Ja, ihr studiert dann irgendwo in Köln, Bonn, Düsseldorf, ich weiß nicht wo, Berlin vielleicht. Bitte haltet daran fest, was ihr hier gelernt habt. Lasst euch nicht von der Welt manipulieren. Sie werden euch mit den scheinheiligsten Worten begegnen, um euch von eurem festen Glauben, der gegründet ist auf dem Opfertod Jesu Christi, abzubringen. Haltet fest, was ihr hier gelernt habt, am Wort Gottes. Vorweg, ich bin unglaublich davon überzeugt, dass Jesus bald wiederkommt. Und was diese Diskussion angeht, lasse ich nie einen Kompromiss mit mir machen. Wenn mich jemand fragt, das passiert manchmal, Ingo, wann kommt Jesus wieder? Da gibt es nur eine richtige Antwort darauf. Bald. Erstens, weil Jesus selbst gesagt hat, dass er bald wiederkommt, Offenbarung 22, 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und ich habe nicht den Hochmut und die Frechheit zu sagen, nö, das kann erst irgendwann sein. Das kann auch sehr, sehr lange dauern. Nein, Jesus hat gesagt, dass er bald wiederkommt. Deswegen sage ich auch, er kommt bald wieder. Und zweitens spricht die Bibel sehr viel über das, was am Ende der Zeit geschehen muss. Ich kann nicht verstehen, wie Leute Matthäus 24, die Endzeitrede Jesu, lesen können und nicht wachgerüttelt werden und einfach weiterleben, als müssen sie niemals Rechenschaft für ihr Leben ablegen. Und ich verstehe auch nicht, wie Christen sagen können, nee, diese Zeichen gab es doch schon immer. Junge, mach die Augen auf, schalt die Nachrichten ein, schlag die Zeitung auf und vergleich, was in der Bibel steht. Und wenn du dann immer noch behauptest, nö, das kann auch sehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Gott sei dir gnädig, dass du vorbereitet bist am Tag seiner Wiederkunft und dass du nicht blauäugig wie die törichten Jungfrauen in Matthäus 25 mit zu wenig Öl losgehst deinem Bräutigam entgegen. Unterwegs geht dir das Öl aus und du musst Neues besorgen und womöglich geht die Hochzeit des Lammes ohne dich los. Lass uns bereit sein für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und lass uns festklammern am Wort Gottes bis zum Ende. Wir nehmen das ganze Wort Gottes mit auf unseren Weg. Wir lassen nichts weg. Wir unterschlagen kein einziges Wort aus der Bibel. Wir beschönigen nichts, sondern wir halten fest an unserer Hoffnung, die wir in Jesus Christus gefunden haben. Und an seinem Wort. Vor 2, 3 Wochen, ich habe das letzten Sonntag in der Gemeinde schon erzählt, hat mich eine junge Frau aus meiner alten Kölner Gemeinde nochmal angesprochen. Was, Ingo, ich habe gehört, du hast dich beim EWTC beworben. So von oben herab, aber die sind doch völlig so kompromisslos. Ja, genau deswegen habe ich mich da beworben. Ich bin nicht perfekt, aber ich möchte keine Kompromisse mit dem Wort Gottes machen. Und dann, Herr Ingo, ich habe jetzt auch deine Predigt im Internet gehört. Das war ja schon so sehr herausfordernd. Ja, danke. Genau das war mein Ziel. Es sollte ja auch herausfordernd sein. Gottes Wort ist nun mal herausfordernd. Also warum ist es im Laufe der Zeit zu einer Verschiebung des Evangeliums gekommen? Beziehungsweise schon immer wurde die Nachricht vom Kreuz verdreht. Aber diese Diskussion ist, ach, vielleicht ist es mir auch erst jetzt aufgefallen in den letzten Jahren, die Diskussion ist so hochaktuell. Was wollen, und genau das ist das Problem, was wollen die Leute hören? Was predigen so viele Gemeinden heute? Was ist die gute Nachricht? Ich habe mal 3 Punkte dazu aufgeschrieben. Einfach, das sind einfach 3 von vielen Gedanken, die ich in den letzten Monaten hatte. Die Liste ist noch lange nicht vollständig. Diese 3 Punkte gehen ineinander über auch. Und der erste Punkt ist ganz einfach. Die Bibel hat schon vor 2000 Jahren gesagt, dass folgendes Ereignis eintreffen würde. Und ich denke, folgende Worte von Paulus können wir getrost auf unsere Zeit heute beziehen. 2. Timotheus 3, Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Die Menschen wenden ihre Ohren ab von der Wahrheit und wenden sich Lehren zu, nach denen ihnen die Ohren jucken. Folgendes Gespräch habe ich nicht nur einmal in Köln gehabt, auch mit Gemeindeleitern. Das Gespräch läuft immer gleich ab, wenn ihr in Köln wohnt, werdet ihr das Gespräch auch haben. Ingo, du glaubst auch daran, dass Gott gnädig ist. Ist Gottes Gnade nicht wunderbar? Und wie kann so ein wunderbarer, gnädiger Gott Menschen, die halt Jesu Opfertod nicht für sich in Anspruch genommen haben, sie dann trotzdem in die Hölle schmeißen? Ingo, wir lesen doch in der Bibel, dass sich eines Tages jedes Knie vor Gott beugen wird. Also schließen wir daraus, dass sie Gott dann nach ihrem Tod als ihren Herrn bekennen. Also wie kann ein gnädiger Gott sie dann doch noch in die Hölle werfen? Nein, unser liebender, gnädiger Gott, der würde sowas nie tun. Und dann habe ich mal nachgehakt. Hör mal, was meinst du, warum die Bibel so oft über die Hölle spricht? Allen voran warnt Jesus vor diesem schrecklichen Ort. Die beste Antwort war, ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, Junge, verstehst du es nicht oder willst du es nicht verstehen? Ja, aber Ingo, guck mal, es ist doch viel schöner daran zu glauben, dass am Ende alle errettet werden. Ja, ich würde auch gerne daran glauben, dass alle Menschen, die ich liebe, errettet werden. Aber nicht, was sich schön anhört, ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Jesus sagt nun mal, niemand kommt zum Vater, außer durch mich, Johannes 14, 6. Dann geht das Gespräch noch weiter. Ja, aber Ingo, es gibt doch viele Wege zu Gott, das weißt du doch selbst. Nein. Es gibt viele Wege zu Jesus Christus. Der eine wird in jungen Jahren christlich erzogen, bekehrt sich früh, der andere bekehrt sich am Grab seiner Frau im hohen Alter, der andere bekehrt sich bei einer Jugendveranstaltung, tut Buße und kehrt um. Es gibt viele Wege zu Jesus Christus, aber nur einen zu Gott, und zwar den durch Jesus Christus. Ach Ingo, jetzt spielst du dich aber wirklich zum Richter auf. Das ist Sünde. Nein. Erzähl den Menschen, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, damit sie nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Das ist unser Missionsauftrag. Und dann das Letzte, was ich mir angehört habe in Köln. Ingo, bitte kannst du aufhören zu predigen, dass es ein ewiges Verlorensein gibt. Kannst du auch aufhören zu predigen, dass Jesus bald wiederkommt? So nach dem Motto, das habe ich echt oft gehört. Wir mögen unser Leben hier doch sehr und wir wollen ja noch heiraten und noch Kinder bekommen, ein Haus bauen. Blablabla. Und Ingo, kannst du aufhören zu predigen, dass es eines Tages ein Gericht gibt? Das war ganz schlimm für die Leute. Ach ja, und Ingo, bitte sag auch nicht mehr, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Damit stößt du bei manchen an. Ja, ich weiß, die Bibel hat ein paar unangenehme Seiten. Klar. Also vorweg, die Bibel hat auch sehr viele schöne Seiten. Wie schön ist es zu lesen, wie es eines Tages im Himmelreich sein wird. Wie schön ist es zu lesen, welche Gaben der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Wie schön sind die Früchte des Geistes. Wie schön ist es zu lesen, wie Jesus vorgelebt hat, wie wir einander lieben und einander dienen sollen. Das Gebot der Nächstenliebe. Die ganzen kostbaren Weisheiten, die uns die Bibel mit auf unseren Lebensweg gibt. Aber die Bibel spricht auch von Gottes Heiligkeit und von seinem Zorn. Sehr viel sogar. Lies mal die Bibel bis zum Ende. Das macht ja kaum einer. Die Offenbarung, da weißt du Bescheid. Das ist, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen unangenehm, das Buch für viele. Kann ich auch nicht mehr so gut schlafen, wenn ich das nachts lese. Die sieben Siegelgerichte, die sieben Posaunengerichte, die sieben Zorneschalen Gottes, das jüngste Gericht, der See aus Feuer und Schwefel. Das ist furchtbar. Es ist furchtbar zu wissen, was auf die Menschen zukommt, die sich nicht für Jesus Christus entscheiden. Aber sollen wir dieses Buch deswegen meiden? Die Offenbarung beginnt übrigens mit den Worten, Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte dieser Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Glückselig. Glückselig kann sich jeder nennen, der sich nicht vor diesem Buch drückt, sondern es liest und es in seinem Herzen bewahrt. Und das Buch hat auch zwei Seiten. Ich sag mal, diese eine düstere Seite über Gottes Zorn, aber auch eine wunderschöne Seite. Man findet so wundervolle Bibelstellen in der Offenbarung. Die Hochzeit des Lammes, die Ewigkeit bei Gott, eine neue Erde, ein neuer Himmel, keine Tränen, keine Schmerzen, kein Geschrei. Eben all das, was diejenigen erwartet, deren Fundament des Glaubens Jesu Tod am Kreuz ist, deren Kleider reingewaschen sind durch das Blut Christi. Und dann komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Das Evangelium verschiebt sich, wenn wir das Wort Gottes falsch gewichten. Beziehungsweise, wenn wir einseitig predigen. Klar, der Mensch muss wissen, dass Gott ihn liebt und dass Gott gnädig ist. Gar keine Frage. Und dass es Errettung für ihn gibt. Aber errettet wird er eben nur, wenn er erkennt, dass er schuldig vor Gott geworden ist. Und dass er darüber Buße tun und umkehren muss. Apostelgeschichte 3,19. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Und dass Jesus die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich uns hätte treffen sollen. Jesaja 52,5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nochmal, die Strafe, die eigentlich mich wegen all meiner Sünden, wegen all meiner Schuld hätte treffen sollen. Jesus hat sie auf sich genommen. Danke Gott, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast. Je größer mein Verständnis oder mein Bewusstsein darüber ist, dass es ein ewiges Verlorensein gibt, desto größer ist meine Dankbarkeit für den Tod Jesu Christi am Kreuz, als er für mich gestorben ist, als er sein Leben gegeben hat, damit ich leben kann in Ewigkeit. Diese Nachrichten gehören zusammen, sie gehen Hand in Hand. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hat, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dr. Wolfgang Nestvogel hat auf der Hirtenkonferenz, er hat es so gesagt: Der Opfertod Jesu am Kreuz beinhaltet zwei notwendige Nachrichten, die der Welt verkündet werden müssen. Erstens, es gibt die traurige Realität, dass es ein Verlorensein gibt, ein ewiges Verlorensein, und dass wir Menschen als Sünder nichts aus uns heraus tun können, um errettet zu werden. Und zweitens, es gibt die gute Nachricht, dass wir durch Jesu Tod am Kreuz Errettung finden. Diese Nachrichten gehen Hand in Hand. Wenn nicht gepredigt wird, dass es ein Verlorensein gibt, wofür sollte man dann Jesus als seinen Erretter annehmen? Wofür? Bei uns in der Jugendstunde nie durfte darüber geredet werden, dass es ein ewiges Verlorensein gibt. Ich habe mich jetzt seit einem Jahr so ein bisschen über meinen Vorgesetzten da hinweggesetzt. Ich befürchte, dass es irgendwann richtig knallt. Seit all den Jahren, jeden Mittwochabend, über 20 Jugendliche da. Keine Seele hat sich in den letzten Jahren bekehrt. Niemand. Das ist ein Armutszeugnis. Die Jugendlichen haben überhaupt gar kein Interesse daran gezeigt, Jesu Tod am Kreuz zu verstehen. Sie hatten überhaupt kein Interesse daran, von ihren sündigen Wegen umzukehren. Wieso auch? Macht doch Spaß, rumzuhuren und am Ende trotzdem keine Rechenschaft für sein Leben abzulegen. Es gibt also in Köln so ein dummes kölsches Karnevalslied. Ich hoffe, ihr kennt es nicht. Wir kommen alle in den Himmel. Da singt selbst der Petrus mit. Blabla, irgendein Schwachsinn. Ich glaube, jeder Kölner kennt das Lied. Und alle singen das mit. Und dann haben wir eine Jugendstunde vor kurzem Lukas 13 gelesen, wo es darum geht, wenn wir nicht Buße tun, werden wir umkommen. Ich habe das in meiner Gruppe gelesen dann. Und dann irgendwie ist das Gespräch auf das Buch des Lebens gekommen. Und auf einmal fingen die Jungs von selbst an zu fragen: Ingo, wenn unsere Namen dann am Ende nicht im Buch des Lebens stehen, ja, was ist denn dann? Nun, es folgt dann leider der zweite Tod. Hä, der zweite Tod, was ist das? Wir lesen in der Bibel, dass es einen furchtbaren Ort gibt. Die Bibel spricht von einem See aus Feuer und Schwefel. Oh Ingo, aber Ingo, wenn wir dann einmal in den See aus Feuer und Schwefel kommen, dann können wir doch noch irgendwie zurück ins Himmelreich, oder? Nein, es tut mir unglaublich leid. Noch leben wir in der Gnadenzeit und können Jesu Tod für all unsere Sünden für uns in Anspruch nehmen und von unseren sündigen Wegen umkehren. Aber wenn die Gnadenzeit abläuft, wenn du stirbst, nein, da gibt es keinen Weg mehr zurück ins Himmelreich. Ey, die Gesichter der Jungs, die hättet ihr sehen müssen. 16, 17-jährige Jungs, die haben fast geheult. Und dann fingen sie an zu fragen. Zum ersten Mal hatten sie so ein bisschen verstanden vielleicht, welche Konsequenzen ihr Leben ohne Gott hat. Und dann fingen sie von selbst an zu fragen: Ey Ingo, wie war das nochmal mit dem Bekehren? Hast du da mal nicht irgendwas gesagt? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Zum ersten Mal hatten sie die Notwendigkeit von Buße und Umkehr und Jesu Tod am Kreuz, ich sag mal zumindest ansatzweise, verstanden. Und dann muss man sich als Christ immer Folgendes anhören. Das ist das absolute Totschlagargument einer jeden Gemeinde, um nicht über ein ewiges Verlorensein zu predigen. Ich kann nicht sagen, wie viele hunderte Male ich das schon gehört habe und jedes Mal, ich könnte kochen. Mensch, Ingo, hör auf zu sagen, dass es ein ewiges Verlorensein gibt. Das macht den Menschen Angst. Und Angst ist nie der richtige Weg zu Gott. Die Erkenntnis darüber, dass es ein ewiges Verlorensein gibt, ja, die macht Angst. Dass der Mensch von Anfang an Sünder ist und verloren geht, diese Erkenntnis ist aber auch absolut notwendig, um zu verstehen, wofür Jesus auf diese Welt gekommen und gestorben ist. Ohne Jesus ist der Mensch verloren. Aber Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich hatte vorhin gesagt, eine falsche Gewichtung der Worte ist auch Irrlehre. Also heute fallen wir von der Seite vom Pferd oder viele Gemeinden. Im Mittelalter sah das irgendwie alles ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie ihr euch das Mittelalter vorstellt. In meinem Kopf ist das immer so, es hat jahrhundertelang nur geregnet und irgendwie alle waren krank. Und irgendwie haben die Gemeinden oder die Kirchen nur über die Hölle gepredigt. Hölle, Hölle, Hölle. So lange, bis die Leute so eingeschüchtert waren, dass sie anfingen, die Kirche, die wohlgemerkt auch selbstsüchtige Ziele damit verfolgte, mit Geld zu bezahlen, um errettet zu werden. Aber die schönste Wahrheit, Gottes Gnade, scheint mir so, als wäre das ein bisschen verschwiegen worden. Die Leute hatten ja das Bewusstsein, dass sie ohne Jesus, dass es ein ewiges Verlorensein gibt. Aber die erlösende Wahrheit, dass sie Errettung durch Gnade, nicht durch Ablass, finden, die wurde ihnen vorenthalten. Die schönste aller Wahrheiten wurde ihnen vorenthalten. Kein Christ wird das heute gutheißen. Und heute haben sie die Vorzeichen so ein bisschen geändert oftmals. Heute fallen die Leute oftmals von der anderen Seite vom Pferd runter. Wenn wir auf 1000 verschiedene Art und Weisen predigen, wie lieb Gott alle Menschen hat und was er nicht alles für uns tut. Und kaum ein Wort noch von Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit, Nur der liebe Gott wird gepredigt. Lasst ihn uns zurücklieben, weil er uns so lieb hat. Davon abgesehen, der Mensch kann aus sich selbst heraus Gott gar nicht lieben. Der Mensch kann aus sich heraus Gott noch nicht mal mehr gefallen. Was hat der Mensch vorzuweisen, wenn er eines Tages vor Gott steht, was seinen Eintritt ins Paradies rechtfertigen könnte? Ja, gar nichts. Nur über ein Verständnis, dass er Sünder ist, dass Buße und Umkehr eine Notwendigkeit zur Rettung sind, weil er sonst verloren wäre. Nur über die Dankbarkeit von Jesus' stellvertretendem Tod am Kreuz für unsere Sünden wird der Mensch errettet. An diesem Punkt wird der Mensch von Neuem geboren, Kraft des Heiligen Geistes. Und er ist es, der Heilige Geist, der es den Menschen ermöglicht, Gott zu lieben und Gott zu gefallen. Aus uns heraus können wir überhaupt nichts tun, um Gott zu gefallen. Und so stehen leider, wirklich leider, es tut mir unglaublich weh, so viele Leute in den Gemeinden und singen Lieder darüber, wie sehr Gott sie liebt und was er doch alles für sie tut. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal auf die Texte der neuen Generation achten. Jetzt, nicht alle sind schlecht oder so, aber kaum ein Wort über Buße und Umkehr. Matthäus 7, 22 frei übersetzt, viele werden vor Gott stehen und Herr, Herr sagen, viele. Sie werden nicht errettet sein. Und viele beten Gott an und singen in den Gemeinden Lieder, o Herr, gieße deinen Geist über uns aus. Ja, sie können noch lange singen. Der einzige Weg, den Heiligen Geist zu empfangen, geschieht über Buße und Umkehr, den sie bei ihrer Bekehrung, wenn sie echt ist, empfangen. Warum werden diese Wahrheiten noch selten gepredigt? Sie sind so unangenehm, sie fühlen sich auch nicht so gut an. Ist auch irgendwie so komisch zu hören, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz zu tragen, in einer Gesellschaft, wo eigene Bedürfnisse ganz, ganz groß geschrieben werden, umzukehren von selbstsüchtigen Wegen, die eindeutig nicht im Willen Gottes liegen. Ach, der liebe, gnädige Gott, der vergibt doch sowieso alles. Wie gern wird heute Gottes Gnade dazu missbraucht, die eigenen falschen Wege gut zu heißen und eben nicht umzukehren und sich mitten auf den falschen Wegen scheinbar völlig frei zu fühlen. Wie schwer muss man Gottes Gnade eigentlich missverstehen, wenn man sich verlaufen, mitten im tiefen, finsteren Wald, weit weg von den Wegen des Herrn, gefangen von der Sünde, völlig frei fühlt? Diese Leute sind nicht frei. Und Gottes Gnade heißt nicht, dass sie ihre Sünde gutheißt. Gott wird ihre Sünde nie und immer gutheißen. Wer das zuerst versteht und dann aber auch, dass Jesu Tod dich aus deiner Knechtschaft der Sünde herausgerissen hat, und wenn du dann Kraft des Heiligen Geistes gemäß deiner Stellung lebst, die du in Christus hast, ja, dann wirst du dich frei fühlen. Johannes 8,32, die Wahrheit wird euch frei machen. Kein Gutheißen für eine Sünde wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Gnade bedeutet nicht, dass du dich deinen Begierden hingeben kannst und in Unzucht und Hurerei leben kannst, ohne jemals Konsequenzen davon tragen zu müssen. 1. Petrus 2,16, missbraucht die Freiheit, die ihr in Jesus Christus habt, nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten. Ihr seid dazu befreit worden, Gott zu dienen. Gottes Gnade hat dich dazu befreit, nicht mehr zu sündigen. Du musst nicht wie die Welt all deinen betrügerischen Begierden nachgehen. Hast du verstanden, wie teuer es war, als du von deinen Sünden freigekauft wurdest? Es war kein billiger Preis. Jesus wurde geschlagen, angespuckt und er hat eine Dornenkrone auf seine Stirn gepresst bekommen. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, die Sache mit der Dornenkrone, das wusste ich, aber ich war vor kurzem in Jerusalem und da wurde am Straßenrand wurden so ganz viele Dornenkronen verkauft, konnte man als Souvenir mitnehmen. Fand ich ein bisschen makaber, aber ich habe so eine Dornenkrone in die Hand genommen, die tat schon in der Hand weh. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie furchtbar ekelhaft so eine Dornenkrone ist. Er, Gott selbst, kam als Mensch in diese Welt zu den Menschen, die er liebte. Aber genau von denen wurde er gedemütigt und verraten. Johannes 1,11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann wurde er gekreuzigt. Einer der erniedrigsten Tode. Da kommt Gott in diese Welt, um die Menschen aus Liebe zu retten und sie lachen ihn aus, sie fesseln und schlagen und kreuzigen ihn und dann hängt er da halbnackt. Das hätte er doch nicht tun müssen. Ja, hat er aber getan, um dich aus der fesselnden Kraft der Sünde herauszureißen. Also wie teuer hat Jesus bitteschön für deine Sünden bezahlt? Und nebenbei, ich ermahne übrigens auch mich, ich bin absolut nicht perfekt und ich muss noch sehr lange an mir arbeiten, um genau zu sein, bis zu dem Tag, an dem ich tot umfalle oder noch lieber, bis Jesus wiederkommt. Das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber was ist, wenn deine Eltern dir einen BMW zum Geburtstag schenken? Und du fährst ihn dann jedem Wochenende schön gegen die Wand. Ach, meine Eltern sind eh so lieb und gnädig, ich schenke mir eh einen neuen. Ist doch völlig unverschämt. Außerdem schadest du dir selbst, wenn du jedes Mal gegen die Wand fährst. Womöglich stirbst du eines Tages dabei. Und Gottes Gnade hat ein Ende. Galater 6,7, Gott lässt sich nicht spotten. Die Gnadenzeit läuft nun mal ab. Und viele haben nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich in seiner Gänze verstanden habe, wahrscheinlich nicht. Wie groß Gottes Gnade ist, dass sie uns dazu befreit hat, aber auch wirklich von den fesselndsten Sünden umzukehren. Und viele haben nicht verstanden, welche Strafe Jesus dafür auf sich genommen hat. Eine Frau sagte vor kurzem zu mir, die ist für viele Jahre wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild gewesen und ja, ist sie eigentlich immer noch. Und sie sagte zu mir, Ingo, du verstehst das nicht. Ja, das mit der Hölle, das stimmt schon, gut, da hast du vielleicht recht. Aber erstens, da kommen auch nur die Leute hin, die wirklich dahin wollen. Und zweitens, alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Auch Leute in die Hölle werfen, das tut er nur, weil er sie so sehr liebt. Ingo, ich weiß, das ist schwer für dich zu verstehen. Ja, nee, kapiere ich nicht, was du da sagst. Nein, viele werden ins Himmelreich einzugehen versuchen, aber es nicht können. Lukas 13, 24. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Erzähl mir nicht, dass dort nur Leute hinkommen, die wirklich dahin wollen. Wer will schon in die Hölle? Und erzähl mir auch nicht, dass Gott die Leute nur aus Liebe in die Hölle wirft. Wenn jahrelang nur der liebe Gott gepredigt wird, dann kommt am Ende so eine Theologie bei raus. Oder noch schlimmer, die Allversöhnungslehre. Dr. Steve Lawson, der war auch auf der Hirtenkonferenz und der hatte Folgendes gesagt. Wofür hat Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben? Wofür ist Jesus gestorben? Um uns vor ihm selbst zu bewahren, vor seinem Zorn. Matthäus 10, 28. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Er, der als gerechter Richter schuldig sprechen wird, wenn nicht durch das Blut Jesu Christi freigekauft ist. Gott hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, um uns vor seinem Zorn zu bewahren. Und wie groß muss bitte Gottes Zorn sein, wenn man Offenbarung 14, 10 liest, die Stelle kannte ich vorher nicht, die kennen viele nicht wahrscheinlich, die Stelle, das wurde erwähnt nebenbei in einer Predigt auf der Hirtenkonferenz. Und Peter hatte nach der Predigt nochmal nachgefragt, ob wir das wirklich richtig verstanden hatten, was der Prediger da gesagt hatte. Wir waren so geschockt über diese Nachricht, noch nie habe ich das gehört. Offenbarung 14, 10 und 11, da geht es um den Menschen, der in Sünde stirbt, der Jesus Christus nicht als seinen Erretter angenommen hat. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Lamm, Jesus selbst, wird am See aus Feuer und Schwefel stehen. Wie sehr muss Jesus die Sünde bitteschön hassen, dass er in alle Ewigkeiten am See aus Feuer und Schwefel steht und sich dieses furchtbare Leiden ansieht. Und er wird nicht mehr gnädig sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird nicht mehr gnädig sein. Wie groß muss sein Zorn sein, wenn sogar Himmel und Erde vor seinem Angesicht fliehen wollen? Aber sie finden im ganzen Universum keinen Platz, wohin sie sich verkriechen können. Offenbarung 20,11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. So sehr fürchten sie Gottes Angesicht und seinen Zorn. Selbst Himmel und Erde, sie fliehen vor seinem Zorn. Ja, aber der Mensch, wenn er in Sünde stirbt, den hält Gott fest im Gericht. Er muss und er wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Spätestens jetzt sollte klar sein, warum eines Tages jeder Hochmut ein Ende haben wird. Wenn dieser Tag kommt, ist die Gnadenzeit vorbei. Also erzähl mir bitte nicht, dass Gott die Menschen aus Liebe in die Hölle wirft. Bitte schön, wie wichtig ist es und wie dankbar können wir sein, dass Jesus Christus stellvertretend für uns diese Strafe auf sich genommen hat. Wie schlimm muss der Opfertod Jesu gewesen sein, als er diese Strafe auf sich genommen hat? Und wie sehr muss er uns lieben, damit er das alles auf sich nimmt, damit wir durch ihn ewiges Leben haben können? Gott, danke, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast. Je größer mein Verständnis vom ewigen Verlorensein, desto größer ist die Dankbarkeit, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist und dass ich noch in der Gnadenzeit leben darf. Je größer das Verständnis vom ewigen Verlorensein, desto heller strahlt Jesu Opfertod am Kreuz. Diese Nachrichten gehen Hand in Hand. Wenn wir sie falsch gewichten und nur noch predigen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab, ohne zu predigen, dass wir ansonsten verloren gehen, werden die Menschen die Notwendigkeit des Opfertodes Jesu nicht verstehen. Eine Bekannte hat vor 12 Jahren, glaube ich, das her, eine Karte auf der Domplatte gefunden, so eine kleine Postkarte, und da war ein kleines Gedicht drauf. Und sie hat es dann mir gegeben, für sie wäre das ja nichts, eher was für mich. Sie kannte mich. Und ich habe diese Karte hundertfach kopiert, sagen wir mal, auf DIN A4. Und ich habe die in den Kölner Unis immer bei den Männern in der Toilette auf der Innenseite von der Tür so mit Tesafilm dran gemacht, dass die Männer bei ihrer Sitzung dann was zum Lesen und zum Nachdenken hatten. Ich möchte diese Karte mal vorlesen. Heute scheint noch die Sonne der Gnade so hell. Es eilen die Tage, sie eilen so schnell. Schon ist es bis Mitternacht gar nicht mehr weit. O Freund, sag, bist du bereit? O komm doch zu Jesus, der Ruhe dir gibt. Er zieht dich zum Vater, der innig dich liebt. Er trug vieler Sünden und stand im Gericht. Drum komm doch und zögere nicht. Wie ernst ist die Stunde, wie nah die Gefahr. Es ist ja die Zeit, so wie niemals sie war. Es zeigen uns Elend und Krieg und Geschrei. Wie schnell sieht die Gnade vorbei. Bald ist es für ewig zu spät. Bald ist es für ewig zu spät. Und wer in den Sünden am weißen Thron steht, für den ist's auf ewig zu spät. Wir predigen die beiden Nachrichten vom Kreuz. Es gibt ein ewiges Verlorensein. Aber es gibt auch Errettung. Es gibt einen heiligen, zornigen Gott. Aber es gibt auch einen liebevollen, gnädigen Vater. Beide Nachrichten brauchen wir. Wir sind der Ton in Gottes Hand. Er will uns zu einem Gefäß formen. Jesaja 64,7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Und der Töpfer, so stelle ich mir das vor, er hält seine Hände von beiden Seiten an den Topf, wenn sich der Ton da auf der Scheibe dreht. Nur so kann er ihn formen. Wenn er nur von einer Seite drückt, dann kann doch gar kein Werk entstehen, dann fällt der Topf um. Das Evangelium entfaltet nur seine lebensbringende Kraft, wenn beide Wahrheiten, die ganze Wahrheit eben verkündet wird. Drittens und letzter Punkt. Warum es in vielen Gemeinden zu einer Verschiebung bzw. zu einer falschen Gewichtung des Evangeliums gekommen ist und warum dieser Topf in vielen Gemeinden schon lange umgefallen ist. Der antichristliche Geist in dieser Welt wird stärker und die Braut Christi kristallisiert sich mehr und mehr heraus. Nun, worin unterscheidet sich unter anderem ein Gläubiger, der zur Braut Christi gehört, von einem Menschen, der nicht zur Braut Christi gehört, unter anderem? Offenbarung 12,11. Und sie haben ihn, den Teufel, überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Die Braut Christi hält am Wort Gottes fest bis zum Ende und sie liebt ihr Leben nicht bis in den Tod. Was es auch kosten mag, sie macht keine Kompromisse mit dem Wort Gottes und sie legt Zeugnis ab bis zum Ende. Auch wenn es bedeutet, ausgelacht zu werden, auch wenn es bedeutet, ausgegrenzt zu werden, auch wenn es bedeutet, verfolgt zu werden, auch wenn es bedeutet, zu sterben. Ich weiß, das mit dem Sterben nimmt die ganze westliche Welt wahrscheinlich nur metaphorisch. Ja, mein Wille muss sterben, der muss sowieso sterben. Aber in vielen Ländern ist auch das leibliche Sterben tägliche traurige Realität. Wie viele Christen sind bereits um ihres Glaubens willen gestorben? Die Braut Christi liebt ihr Leben nicht bis in den Tod. Und in den Gemeinden heute so oft, kommt zu Jesus, er schenkt euch dies, er schenkt euch das. Ihr müsst nur daran glauben. Hauptsache, mein Leben wird bereichert. Kaum ein Wort über Buße und Umkehr. Schlusswort. Ob du immer glücklich und gesund bist und Gott dein Leben ach so schön bereichert mit Dingen, von denen du denkst, dass du sie gerade brauchst. Ich verspreche dir, du wirst enttäuscht werden. Und wie viele kehren sich deswegen wieder von Gott ab? Ihnen wurde versprochen, wie gut es ihnen mit Jesus gehen würde. Aber auch mein Leben als Christ ist schwierig, manchmal gerade weil ich Christ bin. Wie vielen Christen geht es nur noch um ihr eigenes oberflächliches Wohlempfinden und nur sekundär um die zentrale Wahrheit, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir nicht verloren gehen? Wie oft hat jeder von uns schon gehört, also ich brauche Jesus nicht, mir geht es doch gut, ich habe doch schon alles. Junge, du hast das ewige Leben nicht, wenn du nicht die Notwendigkeit des Opfertodes Jesu Christi erkennst, um nicht verloren zu gehen. Das muss jeder Mensch wissen, darauf gründet sich unser Glauben. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und wie viele Christen dagegen wundern sich immer, ja, ich spüre Gottes Liebe überhaupt nicht mehr. Ja, heißt Gottes Liebe, dass du dich immer gut, glücklich und gesund fühlen sollst und alles bekommst, wonach du verlangst? Nein, Gottes Liebe heißt, Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du dich ungeliebt fühlst, denk darüber nach, dass Jesus für dich gestorben ist, aus Liebe. Und was das mit sich bringt, ewiges Leben. Und die ursprüngliche Angst übrigens vor dem Gericht Gottes und die Urangst des Menschen, die Angst vor dem Tod, sie wird in einem Nu ins Gegenteil verkehrt, zu Dankbarkeit, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Und es führt zu einem tiefen, festen Verständnis von Gottes Liebe. Alles, was du besitzt, hast du von Gott geschenkt bekommen. Sei ihm dankbar dafür. Aber auch alles kann dir Gott wieder nehmen. Dein Haus, deine Familie, deine Gesundheit. Aber dass Jesus Christus für dich gestorben ist, ist eine ewige Wahrheit, die dir niemand nehmen kann. Es ist das Gnadengeschenk Gottes. Und Gott wird dich gebrauchen, trotz deiner Krankheit, vielleicht auch wegen deiner Krankheit, um sein Reich zu bauen. Und das schenkt deinem Leben Friede, bringen Sinn. Und er freut sich darauf, dich eines Tages bei sich in der Ewigkeit im Himmelreich zu wissen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Trotz all meiner Probleme, Sorgen und Krankheiten weiß ich, Gott liebt und gebraucht mich. Das schenkt einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Und mein zweitgrößter Wunsch in meinem Leben ist es, dass ich irgendwann kurz und knackig sterbe. Das meine ich ganz ernst. Dass ich nicht nochmal so elendig jahrelang krank sein und solche Schmerzen ertragen muss und von Nacht zu Nacht nicht weiß, wie und ob es weitergeht. Aber wenn ich das doch nochmal durchmachen muss, dieser elendige Sterbeprozess wird ein Ende haben und dann werde ich bei Gott sein, für immer. Und das schenkt so tiefgehenden Trost und Dankbarkeit. Und umso größer meine Angst vor dem Gericht Gottes war, desto größer ist heute mein Bewusstsein und meine Dankbarkeit und meine Freude am Tod Jesu Christi, vor allem wenn es mir schlecht geht. Wenn andere zweifeln, ob Gott sie noch liebt, weil er nicht alles für sie tut, wonach sie verlangen, weiß ich, er liebt mich, denn er hat schon alles dafür getan, wonach ich verlange. Ewiges Leben. Und die Verschiebung des Evangeliums zu einem Wohlfühlevangelium, zu einem Wohlstandsevangelium. Alle, die diesseitiges Wohlergehen im Namen Jesu versprechen und damit Verwirrung und Enttäuschung schaffen und das Verkünden von der Freude am eigenen, diesseitigen, oberflächlichen Wohlergehen über das Verkünden von der Freude am Tod Jesu Christi stellen, damit wir nicht verloren gehen. Sie sind die Folge des ganz verführten Teil einer Christenheit, deren Zentrum des Glaubens nicht mehr Jesu Tod, sondern sie selbst geworden sind. Und sie werden nicht vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt, denn ihr Blick ist auf sie selbst gerichtet und nicht mehr auf den Herrn. Unser Fundament des Glaubens ist Jesu Opfertod am Kreuz, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Entscheiden wir uns also für Jesus Christus, auf dass wir errettet werden. Amen.